Also etwas platt gesagt kann man sagen, es ging uns noch nie so gut. Und die Krisen, die wir erlebt haben, die Finanzkrise und Corona, das waren die schwersten Krisen, die wurden immer relativ schnell überwunden. Und diese Situation, also die Krisenresilienz und das hohe Wohlstandsniveau, haben natürlich auch zu einer gewissen Selbstzufriedenheit geführt, zu einer gewissen Einstellung. Ja, eigentlich müssen wir nicht viel ändern. Wir sind hier auf einer Erfolgsspur und das wird so weitergehen. Und das ist natürlich ein absoluter Irrglaube, weil sich eben die Rahmenbedingungen unserer Wirtschaft völlig geändert haben in den letzten Jahrzehnten oder vor allem in den letzten 10, 15 Jahren.
In diesem Interview, das ich im Auftrag des Verlags CH Beck produziert habe, spreche ich mit Professor Dr. Hartmut Berghoff über sein kürzlich verfasstes Buch Trügerischer Wohlstand. In seiner Forschung hat er sich nämlich mit der Wirtschaftsgeschichte der Berliner Republik seit 1990 bis heute auseinandergesetzt. Er wird daher erklären, warum er dem Wohlstand der Berliner Republik das Prädikat trügerisch auferlegt. Welche Stärken dazu geführt haben, dass viele der Krisen der letzten 35 Jahre ganz gut gemeistert werden konnten, aber auch welche strukturellen und akuten Schwächen seiner Ansicht nach angegangen werden müssen, um aus einem trügerischen einen stabilen Wohlstand zu erzeugen. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge bei Steady und Ko-fi. Und natürlich ist das im März 2026 bei Beck erschienene Buch ganz oben in den Shownotes verlinkt. Herr Berghoff und ich konnten uns im Gespräch natürlich nur auf ein paar Facetten des Themas einlassen. Im Buch selbst wird ein noch umfassenderes Bild der letzten 35 Jahre gezeichnet. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Herr Berghoff stellt sich als neuer Gast zum Beginn des Gesprächs zunächst selbst vor und berichtet dann, wie er zum Thema seines neuen Buches kam. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem April 2026.
Ja, mein Name ist Hartmut Berghoff. Ich bin Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, leite ein Institut an der Universität Göttingen. Ich habe lange Zeit in den USA verbracht, habe dort das Deutsche Historische Institut in Washington, D.C. geleitet. Mein Werdegang, wenn man mit dem Studium anfängt, ich habe in Bielefeld studiert, allerdings dann unterbrochen immer durch Zeiten in Berlin und in London an der London School of Economics. Dann habe ich in Bielefeld promoviert, schon in Wirtschaftsgeschichte. Und die Tätigkeit fortgesetzt an der Universität Tübingen und bin dann über verschiedene Zwischenschritte nach Göttingen gekommen und habe aber auch ja, sozusagen Gastprofessuren wahrgenommen an verschiedenen Stationen, unter anderem in Harvard, in Paris, in England, in Henley und im letzten Jahr an der University of California, San Diego. Also da bin ich ein bisschen rumgekommen. Was für meine Arbeit auch sehr wichtig ist, dass man so ein bisschen den Blick auf Deutschland auch sozusagen von außen mit einbezieht.
Diese Verkettung Deutschlands in der Welt, was die Wirtschaft angeht, das sieht man ja auch schon dem Cover Ihres Buchs an. Man sieht zwei große Ozeanschiffe und davor ganz, ganz viele Autos, die, dafür ist Deutschland ja bekannt, wahrscheinlich exportiert werden. Erstmal so ein kleiner Blick hinter die Kulissen, bevor wir weiter über das Buch sprechen. So ein Cover, suchen Sie das aus oder macht das der Verlag?
Das passiert in der Abstimmung. Der Verlag hat mehrere Vorschläge gemacht. Ich habe auch Vorschläge gemacht und dann haben wir uns auf etwas geeinigt. Bei diesem Cover ist ja der Hintergrund, dass die Automobilindustrie für die deutsche Wirtschaft eine zentrale Position hat. Aber man kann auf dem Bild jetzt gar nicht so sehr erkennen, ob das jetzt exportiert wird oder importiert wird. Weil wir haben ja jetzt eine Zunahme auch von importierten Fahrzeugen, vor allem aus China, vorher schon aus Japan. Also insofern ist da eine gewisse Ambivalenz auch in dem Cover drin. Und das hat uns eigentlich auch sehr gefallen.
Dann gehen wir weg vom Bild und gehen hin zum Titel. Sie haben die Wirtschaftsgeschichte der Berliner Republik seit 1990 überschrieben mit den zwei Worten trügerischer Wohlstand. Warum ist der Wohlstand in diesem Land seit der Wiedervereinigung Ihrer Ansicht nach trügerisch?
Also wir haben neben Krisen und Problemen doch ein erhebliches Wachstum realisiert. Wir haben auch heute, was immer vergessen wird, einen Lebensstandard, der historisch gesehen noch nie so hoch war. Also etwas platt gesagt kann man sagen, es ging uns noch nie so gut. Und die Krisen, die wir erlebt haben, die Finanzkrise und Corona, das waren die schwersten Krisen, die wurden immer relativ schnell überwunden. Und diese Situation, also die Krisenresilienz und das hohe Wohlstandsniveau, haben natürlich auch zu einer gewissen Selbstzufriedenheit geführt, zu einer gewissen Einstellung, ja, eigentlich müssen wir nicht viel ändern. Wir sind hier auf einer Erfolgsspur und das wird so weitergehen. Und das ist natürlich ein absoluter Irrglaube, weil sich eben die Rahmenbedingungen unserer Wirtschaft völlig geändert haben in den letzten Jahrzehnten oder vor allem in den letzten 10, 15 Jahren. Wenn Sie daran denken, unser Wohlstand basierte auch auf billiger Energie aus Russland, basierte darauf, dass wir niedrige Verteidigungsausgaben hatten, weil wir so eine Art Trittbrettfahrertum praktiziert haben. Also wir haben uns auf die USA verlassen. Wir haben dann auch China ganz falsch interpretiert. Wir haben gesagt, das ist ein riesiger Absatzmarkt für uns und der wird uns immer weiter zur Verfügung stehen. Jetzt machen wir die Erfahrung, die Chinesen können ja auch selber Industriegüter produzieren und exportieren die dann auch. Also auch da hat sich sozusagen eine Säule unseres Wohlstands, sage ich mal, gelockert. Insofern, und wenn wir dann noch in die weitere Welt schauen, Deutschland hat wie kein anderes Land davon profitiert, dass es einen Freihandel gab, regelbasiert und zunehmend global. Und wir sehen natürlich gerade, dass es Gegenbewegungen gibt, dass es protektionistische Tendenzen gibt. Also diese vier Säulen unseres Wohlstands geraten, sind ins Wanken geraten. Und darauf können wir eigentlich nur reagieren, indem wir Dinge verändern. Und wir können es uns eigentlich nicht erlauben, am Status quo festzuhalten. Also deswegen trügerischer Wohlstand.
Das Spannende ist ja, Sie haben mit der Finanzkrise 2007 bis 2009 und mit Covid ja zwei Krisen genannt. Ich würde mal gerne an den Anfang der von Ihnen beschriebenen Periode gehen, nämlich die Wiedervereinigung. Da sind wir ja auch in einer gewissen krisenhaften Situation, vor allem wenn wir uns ja den Zustand der Wirtschaft in dem dann neu dazugetretenen Ostdeutschland anschauen. Und Sie haben eben gesagt, es gab viele Stärken und viel Resilienz. Also wie konnte die BRD diesen Beitritt wirtschaftlich zu etwas machen?
Also man muss vielleicht noch ein bisschen ausholen. Die Vereinigung war 1990 und die wurde zunächst mal von einer erheblichen Euphorie getragen. Und es kam auch zu einem erheblichen Wirtschaftsaufschwung, vor allem in Westdeutschland, weil eben die ostdeutschen Bürger einen sehr großen Nachholbedarf hatten, was Konsumgüter angeht. Also das war wie ein Konjunkturprogramm für die westdeutsche Industrie. Gleichzeitig begann der Niedergang der ostdeutschen Industrie, weil eben deren Güter eigentlich nicht mehr nachgefragt worden sind. Schon mal nicht von den eigenen Bürgern, die lieber Westprodukte haben wollten, aber eben auch nicht von den traditionellen Kunden in Osteuropa, weil ja nach der Währungsreform diese Produkte jetzt viel, viel teurer geworden waren, real. Die mussten ja jetzt sozusagen in harter D-Mark bezahlt werden. Also da setzte sozusagen ein Niedergang ein und das schlug sich dann also gesamtdeutsch 1993 in einer Krise, in dieser Vereinigungskrise nieder. Und danach waren eben die Probleme in Ostdeutschland, die sozialen Probleme, extrem groß. Also Arbeitslosigkeit stieg, sehr viele Unternehmen wurden abgewickelt. Und das alles war dann schon sowas wie eine Strukturkrise, die sich viele Jahre hinzog und wo es dann auch die Diskussion gab, können wir uns die deutsche Einheit überhaupt leisten? Ja, wir konnten sie uns leisten, aber sie war schon sehr teuer. Also es mussten erhebliche Transferleistungen aus dem Westen in den Osten gebracht werden. Und man hatte sich eben auch vollkommen verkalkuliert. Man hatte gesagt, man privatisiert das Staatseigentum der Kombinate und der VEBs und erzielt dann einen fantastischen Erlös von 200 Milliarden D-Mark. Das hat sich, oder sogar noch mehr, das war eine sehr hohe Zahl, das hat sich eben als Illusion erwiesen. Am Ende musste die Treuhand mit einem großen Defizit abschließen. Das heißt, oft gelangt die Privatisierung nur, indem man vorher noch Geld in die Unternehmen gesteckt hat für Sanierung, für die Beseitigung von Umweltschäden und so weiter. Also das war eine Situation, mit der man nicht gerechnet hatte, aber das war sehr, sehr kostenintensiv.
Hat man es dann trotzdem geschafft, diese Resilienz, die Sie eben angesprochen haben, bis 2007 zur Finanzkrise und dann auch später bis 2019, 20 mit Covid in Ostdeutschland reinzukriegen? Also soweit ich das jetzt aus meiner Laienposition überblicken kann, ist Ostdeutschland da jetzt nicht über Gebühr stärker getroffen worden als der Rest, was diese Krisen angeht.
Ja, also man muss ja schon sagen, dass die krisenhafte Entwicklung in Ostdeutschland ja sozusagen irgendwann aufgehört hat und man so etwas hat wie eine Revitalisierung, vor allem im Bereich von kleineren und mittleren Unternehmen, die in sehr, sehr großer Zahl entstanden sind, zum Teil aus ehemaligen Kombinaten rausgeschnittene Abteilungen, aber auch zum Teil Westdeutsche, die nach Ostdeutschland gegangen sind und dort Unternehmen gegründet haben. Also es gibt schon so etwas wie eine Revitalisierung. Es gibt wenig Großunternehmen, das ist richtig. Das ist auch nach wie vor noch ein Nachteil. Aber Ostdeutschland ist jetzt keine Armutsregion geworden, die total abgehängt worden wäre. Und insofern ist sozusagen die Gesamtleistungsfähigkeit der Bundesrepublik doch relativ hoch. Und Sie sprachen jetzt die Finanzkrise an. Hier ist Deutschland ja sogar besser durchgekommen als viele andere Länder, gerade weil es eben noch so sehr viel Industrie gibt. Also am stärksten betroffen waren ja Finanzdienstleister, Banken, Versicherungen. Das spielte natürlich in Deutschland auch eine Rolle, ganz klar, aber nicht in dem gleichen Ausmaß. Also der hohe Industriebesatz war in der Zeit eigentlich ein Vorteil für Deutschland. Es wird ja oft gesagt, dass das ein Nachteil ist, dass das so rückständig ist. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, ja, unterschiedliche Länder haben unterschiedliche Stärken und sie sollten nicht versuchen, sich gegenseitig zu kopieren. Also insofern ist der hohe Anteil der Industrie in Deutschland doch ein Teil der Stärke.
Und dieser Industrieanteil, auch da ist das wieder so mein leihhaftes Bild, was ich von der deutschen Wirtschaft habe. Es geht ja da nicht auch unbedingt nur um Masse, es geht um Klasse. Also das heißt immer, dass dann die industriellen Güter auch besonders hochwertig sind. Und dann steht ja auch da immer diese Idee dieses Exportweltmeistertums dahinter, das ja auch Deutschland lange Zeit vor sich hergetragen hat. Also das auch beides, diese Klasse und auch eben diese hohen Exportraten, waren auf jeden Fall immer ein Vorteil für Deutschland.
Also man könnte sagen einfach ja. Aber ich möchte mal etwas differenzieren. Die Exportanteile sind in dem Zeitraum, über den wir jetzt sprechen, seit 1990 stark gestiegen. Also man hatte eine Exportquote von 20% Anfang der 90er Jahre. Und heute liegt die bei 42%, die war vor ein paar Jahren noch bei 45%. Also es hat sich eigentlich verdoppelt. Und das heißt natürlich, dass deutsche Waren, deutsche Produkte auf den Weltmärkten gesucht werden. Und das hat sehr viel mit Qualität zu tun, auch mit guten Preis-Leistungs-Verhältnissen. Es gibt allerdings auch Ökonomen, die das kritisch sehen. weil wir diese hohen Exportüberschüsse führen ja zu Handelsbilanzdefiziten in anderen Ländern, zum Beispiel in vielen europäischen Ländern. Denken wir vor allem mal an Südeuropa. Und da führt das natürlich schon zu erheblichen Problemen, nämlich zur Arbeitslosigkeit und zum Niedergang von heimischer Industrie. Also das ist ein Kritikpunkt, der in Deutschland ja immer, auf Deutschland immer einschlägt, dass man sagt, ihr exportiert zu viel und ihr bringt damit die europäischen Partner in eine schwierige Situation. Dann gibt es noch weiter Ökonomen, die sagen, ja, wenn man so exportorientiert ist, dann vernachlässigt man den Binnenmarkt. Also man hätte vielleicht, würde vielleicht besser fahren, wenn man einen höheren inländischen Konsum hätte. Ich glaube, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, aber unterm Strich ist die Exportstärke doch positiv zu sehen, weil sie eben ja die industriellen Arbeitsplätze sichert. Und noch einmal, diese Erfolge basieren ja nicht darauf, dass sozusagen billiges, das sind ja keine Billigprodukte, sondern das sind in der Regel hochwertige, hochqualitative Produkte. Und das ist, glaube ich, positiv zu sehen.
Jetzt hatte ich Sie eben mit meiner Frage auch so ein bisschen schon in diese Bewertung gedrängt. Deswegen erstmal so einen Schritt zurück und die Frage nach Ihrer Methodik. Das ist Zeitgeschichte, es ist Wirtschaft, es sind beides, es ist ein Thema, das auch, dass sie bei heutzutage auch sehr emotional werden kann. Wo oder inwieweit haben Sie versucht, da eher wirklich deskriptiv ranzugehen und zu sagen, so ist eben diese Wirtschaftsgeschichte verlaufen und wo konnten Sie nicht anders oder wo wollten Sie auch ganz explizit wirklich bewerten?
Also da hole ich jetzt auch mal ein bisschen aus. Es ist natürlich grundsätzlich schwierig, als Historiker über eine Zeit zu schreiben, die man selber miterlebt hat. Das ist ja nun in dem Fall ganz klar. Ich habe die Zeit intensiv miterlebt. Allerdings, als Zeitzeuge ist man ja nicht objektiv, sondern man wird ja auch durch Medien und durch eigene Perspektiven ja zu gewissen Sichtweisen verleitet. Und das aufzubrechen war für mich auch sowas wie ein Abenteuer. Also sich anzugucken, ja, wie sind denn eigentlich die Statistiken? Wie sind die Fakten? War das wirklich so, wie ich es erlebt habe? Und in vieler Hinsicht, ja, ergeben sich da Korrekturen. Und das macht es besonders spannend. Also das Buch zeichnet sich dadurch auf, dass ich sehr viel, ja, statistisches Material und sehr viel Quellen benutzt habe, die sonst so im öffentlichen Diskurs kaum eine Rolle spielen. Und schließlich, was ich vorhin schon sagte, meine Perspektive ist so ein bisschen auch die Perspektive vom Ausland, weil ich habe 8 Jahre in den USA gelebt. Und wenn man von da aus auf die Bundesrepublik guckt, dann sieht eben auch manches anders aus.
Haben Sie da mal ein Beispiel für?
Ja, also wenn Sie jetzt zum Beispiel den Sozialstaat sich anschauen, dann haben wir ja bei kleineren Korrekturen schon in der Bundesrepublik oft sehr lautstarke Proteste. Und wenn ich mir anschaue, wie die Situation, wie geringer die sozialstaatliche Absicherung in den USA ist, dann sieht man eben erstmal, das Niveau der Absicherung ist doch sehr hoch. Oder nehmen Sie die Frage Urlaubsberechtigung. Nicht? Wir haben in Deutschland so im Schnitt 6 Wochen bezahlten Urlaub und in den USA haben sie so 12 bis 13 Tage. Und ich hatte ja noch das Vergnügen, das wie in einem Sozialexperiment selber zu sehen. Das Institut, was ich in Washington geleitet hatte, da gab es sozusagen deutsche Mitarbeiter, die deutsche Arbeitsverträge hatten und amerikanische, die amerikanische hatten. Also die einen fuhren 6 Wochen in Urlaub und die anderen ein bisschen mehr als 2 Wochen. Die saßen zum Teil im gleichen Büro. Also dieser Kontrast, der hat mir, glaube ich, schon geholfen, so ein bisschen auch zu überlegen, ja, Klagen vielleicht in Deutschland manchmal auf einem sehr hohen Niveau statt.
Das ist ja auch sehr spannend, gerade in der aktuellen Debatte, die wir haben vor ein paar Tagen, die ist, als das Wort Basisabsicherung beim Thema Rente aufgekommen ist. Und ich nehme an, das ist auch was Sie da meinen, eben dieses, ja, Diskutieren auf einem zumindest anderen Niveau als in anderen Ländern.
Ja, ich meine, diese Rede von dem Bundeskanzler vor wenigen Tagen, da kann man zweierlei zu sagen. Also es ist sicherlich kommunikativ eher ungeschickt gewesen, so zu reden, weil ja der Eindruck entstanden ist, dass er jetzt irgendwie so eine massive Rentenkürzung vornehmen will, ne? Dass er sozusagen das runterdrücken will. Da ist ja die SPD sofort drauf angesprungen. Der zweite Gesichtspunkt ist ja derjenige, dass wir seit 25 Jahren mindestens wissen, dass das Rentenniveau nicht mehr ausreicht, um den Lebensstandard, den man in der Berufsphase hatte, abzusichern, vollständig abzusichern. Das funktioniert nicht mehr. Das wissen wir aber, das wissen wir schon seit langem. Und das war ja der Kontext, aus dem diese Riester-Renten entstanden sind. Eigentlich eine gute Idee, die vielleicht schlecht ausgeführt worden ist. Und auch die Betonung von betrieblichen Zusatzrenten. Auch das spielt ja alles damit rein. Also das sind Dinge, die jetzt überhaupt nicht neu sind, sondern die auch einfach eine Situation beschreiben, die objektiv da ist. Trotzdem ist jetzt die Aufregung so groß, ne? Das zeigt ja auch wieder, wie blöd das ist, wenn man seine eigene Geschichte nicht kennt. Ne? Weil das ist ja alles Dinge, die wir schon längst klar sind und die auch zigfach ausgesprochen sind.
Das habe ich eben auch schon angedeutet. Wirtschaft ist ja, weil es ums Geld geht und Armut und Reichtum, auch ja ein sehr emotionales Thema. Und ich denke auch noch mehr als in den vergangenen Jahren ist da auch so die mediale Aufmerksamkeit und die dahinterstehende Performance wichtig. Wobei auch das war ja was, zum Beispiel einerseits die Präsentation der Agenda 2010 durch damals den Bundeskanzler Schröder und auch während der Finanzkrise, wenn sich da Angela Merkel und Peer Steinbrück hinstellen und sagen, ihre Spareinlagen sind sicher. Wirtschaft und Wirtschaftsgeschichte ist ja auch immer die Analyse von Performance der Politiker, die dann ihre Politik verkaufen wollen.
Ja, das ist total richtig. Dann kann man, glaube ich, diese beiden Sachen, die Sie angesprochen haben, nicht direkt miteinander vergleichen. Also bei Schröder ging es ja darum, es war eine Zeit, wo die Arbeitslosigkeit hoch war und anstieg und wo auch so die Sozialausgaben auch stiegen und irgendwo absehbar war, dass das nicht so lange so weitergehen wird. Und er hat ja dann dieses Konzept erfunden des aktivierenden Sozialstaates, also dass man Leuten Anreize gibt, eben schneller wieder in den Arbeitsmarkt einzutreten, dass man Leistungen gekürzt hat. Etwas, was sehr viel Proteste ausgelöst hat und was Schröder ja auch die Wiederwahl gekostet hat. Also muss man ja sagen, er hat ja selber einen extrem hohen Preis bezahlt. Auch die SPD hat lange darunter gelitten. Also die Entstehung der Linken und die Stärkung der Linken ist auch in diesem Zusammenhang zu sehen. Aber ich würde doch mal betonen, dass es hier einen Politiker gab, der ja sozusagen seine eigene Überzeugung auch gegen die eigene Partei durchgesetzt hat, weil er es für richtig gehalten hat. Und am Ende hat er eben den Preis gezahlt und ist abgewählt worden. Das finde ich ein besseres Modell als Politiker wie vielleicht Frau Merkel, die immer versucht haben, ja, so Kompromisse zu suchen und eben nicht anzuecken. Damit kann man natürlich auch die Reformfähigkeit eines Landes herunterdrücken. Was Sie eben angesprochen hatten als anderes Beispiel war in der Finanzkrise dieser Auftritt von Merkel und Steinbrück im Fernsehen, wo die gesagt haben, die Spareinlagen sind sicher. Ganz wichtiger Auftritt, vertrauensschaffend. Aber die Fachleute wissen natürlich total unrealistisch. Wenn also die gesamten Spareinlagen der Bundesbürger, die konnten vom Staat ja nicht aufgefangen werden. Die waren ja viel höher. Aber allein diese Ansage hat unheimlich viel bewirkt. Also Sie wissen ja vielleicht in den Tagen vor dieses Auftritt haben die Leute ja in ganz großen Mengen Geld abgehoben von den Banken. Den Banken gingen ja schon die großen Scheine aus. Also es gab schon sowas so wie so einen leichten Bankrun, also ein Abzug von Spareinlagen. Das ist etwas, was brandgefährlich ist für ein Finanzsystem. Das hat man durch diese Rede gestoppt und danach haben Leute sogar wieder Geld eingezahlt. Also das Vertrauen in den Staat kam dann wieder zurück. Aber das ist eben sozusagen auch, ja, das ist dann auch so eine Art Fiktion. Wenn das getestet worden wäre, die Fähigkeit des Staates, hätte das nicht funktioniert. Ich finde diese Szene auch insofern, ja, interessant, bemerkenswert, weil die sich ja vorher, also einmal hatte Frau Merkel ja vorher bei den Treffen der europäischen Staatschefs sich sozusagen immer zurückhaltend geäußert, also keine Stützungsmaßnahmen, die, ja, also sozusagen da, wo die Finanzkrise zugeschlagen hat, da sollen die Akteure eben selber damit klarkommen. Also sie hat lange gebraucht, bis sie sich zu so einer aktiven Politik durchgerungen hat. Und dann gab es eben auch diesen Konflikt mit Steinbrück, weil Merkel wollte eigentlich alleine vor die Fernsehkamera. Und Steinbrück hat dann so lange gedrängelt, bis sie dann zusammen dort aufgetreten sind. Auch eine symbolische Auseinandersetzung.
Ich komme nochmal auf das zurück, was Sie eben sagten, mit den Statistiken anschauen. Statistiken sind ja dann auch nicht objektiv immer, sondern es kommt ja mal darauf an, wie man sie liest und auch welche man liest. Und da würde ich nochmal auf den Gerhard Schröder zurückkommen. Die Agenda 2010 hat, auch da wieder mein Laienverständnis, korrigieren Sie mich gerne, ja schon eine gewisse Belebung des deutschen Arbeitsmarkts und eine Senkung der Arbeitslosenzahlen hervorgebracht. Allerdings würde man auf der anderen Seite dann vielleicht sagen, für die Kosten, dass es einen sehr großen Niedriglohnsektor gab. Also wie gehen Sie da mit solchen Spannungsverhältnissen um, welche Statistik man sich anschaut? Und auch dann ist es ja auch, glaube ich, eine politische Präferenz, was man jetzt wichtiger findet, niedrige Arbeitslosenzahlen oder höhere Löhne.
Ja, da sprechen Sie schon auch einen wichtigen Punkt an. Das ist natürlich, Sie kommen ja am Ende dann doch auch zu so einer Situation, wo Sie ein Werturteil treffen müssen. Ne? Ja, Arbeitslosigkeit, in einer Arbeitslosigkeit zu verharren mit relativ hohen Transferleistungen, ist das besser als zu einem niedrigen Lohn zu arbeiten? Ne? Das können Sie natürlich erstmal subjektiv aus Sicht der Betroffenen beurteilen. Da gibt es dann die einen, die sagen, ja, ich arbeite lieber, auch wenn ich etwas weniger verdiene. Und die anderen sagen, ich sehe das nicht ein. Ich habe vorher einen höheren Lohn gehabt und das ist sozusagen unter meiner Würde. Aus staatlicher Sicht, aus Sicht der Politik ist es auf jeden Fall besser, wenn die Arbeitslosigkeit sinkt und wenn sich eben auch sozusagen dieses Anspruchsdenken, dass eben der Sozialstaat einen da über Wasser hält, wenn das zurückgedrängt wird. Aber das, Sie haben schon recht, das ist natürlich am Ende, ist das auch ein Werturteil und das ist eben auch ein sehr zentraler Konflikt und es ist ja sozusagen auch bis heute, ne? Wie hoch darf jetzt das Bürgergeld sein, mit welchen Bedingungen, nicht darf jemand, der keinerlei Termine bei der Arbeitsagentur wahrnimmt, darf der noch weiterhin das volle Geld beziehen. Das kann man sehr unterschiedlich beantworten. Ich bin durchaus der Meinung, dass es eigentlich, also ich nehme mal ein Zitat von Schröder. Schröder hat ja mal gesagt, es gibt kein Recht auf Faulheit. Und ich glaube schon, dass es sowas gibt wie eine Verpflichtung, wenn man aus der Solidargemeinschaft Leistungen bezieht. Es gibt eine Verpflichtung, diesen Zustand zu beenden und dann selber dafür zu sorgen, dass man sich wieder selber finanzieren kann. Davon sind natürlich diejenigen ausgenommen, die nicht arbeiten können, weil sie krank sind oder weil die Lebensumstände das verhindern. Diese Fälle muss man natürlich im Auge behalten. Aber wenn jemand arbeitsfähig ist, das war ja auch der Ansatz von Schröder, wenn jemand arbeiten kann, dann sollte ihm der Sozialstaat keine Anreize bieten, das nicht zu tun.
Ich finde es spannend, dass, nachdem Sie vorhin ja auch schon viele der Stärken aufgezählt haben, wir eben quasi en passant noch eine neue dazugekommen ist, nämlich diese Stabilität Deutschlands einfach als Faktor in sich selbst. Wenn sich Merkel und Steinbrück hinstellen und sagen, die Sparanlagen sind sicher, dann wird das geglaubt, auch wenn das, wenn jemand nachrechnet, nicht möglich ist. Auf der anderen Seite, wir hatten auch überlegt, über die Schwächen zu sprechen. Was sind so in diesem ganzen Kontext trügerischer Wohlstand die größten Schwächen, die man Deutschland seit 1990 und vielleicht sogar bis heute attestieren muss?
Naja, man muss, glaube ich, man muss verschiedene Akteure sich anschauen. Ich glaube, das größte Problemfeld liegt tatsächlich bei der Politik und beim Staat. Wir haben schon eben etwas über den Sozialstaat gesprochen. Da sind ja einfach die Entwicklungen, also wenn man sich die Zahl der Leistungsbezieher anschaut, die Zahl der Beitragszahler, also das können wir ja allein schon vor dem Hintergrund der Demografie, können wir ja hochrechnen, dass dieses System nicht zukunftsfähig ist, sondern dass das eigentlich mit einer relativ hohen Geschwindigkeit auf so eine Wand zufährt. Und das ist etwas, was wir nicht erst vor kurzem entdeckt haben, sondern das ist schon seit Jahrzehnten irgendwo klar. Und man hat eben verhindert, man hat Reformen verhindert. Und das hat eben auch den Effekt, dass die Belastung der Bürger, der Beitragszahler und eben dann auch der Unternehmen sehr hoch geworden ist und ständig steigt. Und das ist natürlich auch, das übersetzt sich dann auch in wirtschaftliche Schwäche. Also die anderen Probleme, die können Sie jeden Tag in der Zeitung lesen. Die Bürokratie erdrückt uns. Die ist natürlich wirklich sehr ausgeprägt. Ich bin auch derjenige, der sagt, wenn man wirklich Bürokratie abbauen wollte, dann würde man vielleicht mal die Zahl der Bundesländer reduzieren, weil das unheimlich viel Sand ins Getriebe wirft, dass man 16 Veto-Spieler hat, die da auch noch sehr unterschiedliche wirtschaftliche Power haben. Also wenn Sie Bremen und Bayern vergleichen oder so, das macht eigentlich strukturell sehr wenig Sinn. Also man könnte jetzt noch sehr viel mehr aufzählen. Ich möchte aber auch nicht den Eindruck hinterlassen, dass jetzt eigentlich bei der Wirtschaft alles wunderbar ist und die eigentlich nur noch vom Staat irgendwie geschwächt werden. Die Wirtschaft hat sehr große Leistungen erbracht, aber sie hat eben auch viele Fehler gemacht. Also denken wir mal an die Automobilindustrie. Da können wir ja den Dieselskandal uns mal anschauen. Also eine der größten Betrugsfälle der deutschen Geschichte, die einen unglaublichen Schaden angerichtet hat. Wir können uns auch anschauen, dass die Produktpolitik der deutschen Automobilhersteller nicht gerade sinnvoll ist. Also sie haben sehr lange gebraucht, um den Trend zur Elektromobilität aufzugreifen. Bei VW zum Beispiel gab es dann auch lange keine kleinen E-Autos, sondern nur mittlere und große. Also die Krise, die wir jetzt in der Automobilindustrie sehen, die ist zu einem gewissen Teil eben auch selber selbstverantwortet. Wir haben das ist in dem Buch auch sehr beschrieben, wir haben auch eine Zunahme von Wirtschaftskriminalität, Korruption, Betrug. Es gibt viele Fälle, wo die Governance sehr schlecht war und wo auch unglaubliche Dinge passiert sind. Also denken Sie mal an die Übernahme von Mannesmann durch Vodafone. Denken Sie an die großen Korruptionsskandale von Siemens, aber auch Mercedes und viele andere. Also man kann jetzt nicht sagen, in der Wirtschaft ist immer alles ganz toll gelaufen und es ist jetzt nur die Politik, die irgendwo da bremst. Ich würde sogar noch als dritten Akteur die Bevölkerung allgemein hinzuziehen. Da sind wir wieder bei dem trügerischen Wohlstand. Die Veränderungsbereitschaft in der Bevölkerung ist eigentlich auch sehr, sehr gering. Es gibt so einen Trend, den Bestand zu sichern, weil der ja ganz, ganz angenehm ist und der Wohlstand sehr hoch ist. Warum soll man sich verändern? Und die Politiker reagieren ja dann auch immer darauf, ne? Aber wenn man zu viele Reformen verlangt, dann werden wir wieder abgewählt und so. Und das ist natürlich auch ein Problem. Also ich mache das mal ganz konkret daran fest, dass wir eben eine überalternde Gesellschaft sind. Heute sind ungefähr ein Drittel der Wahlberechtigten bei Bundestagswahlen sind Ruheständler, also Rentner und Pensionäre, wenn sie das zusammennehmen. Und das macht es natürlich für die Politik sehr schwierig, weil das sind Leute, die jetzt nicht unbedingt in die Zukunft der nächsten 30 Jahre blicken, sondern die blicken jetzt auf die Gegenwart und möchten also ihren Status quo absichern. Das ist ein sehr, sehr großes Problem und das ist, wenn Sie so wollen, auch eine Schwäche unseres Landes, dass wir eben aus demografischen Gründen tendenziell zu so einem Konservatismus neigen.
Und gerade beim Thema Demografie können wir hier eine Brücke bauen zum Thema Migration, weil wir auch da die Idee auch oft hatten, dass man zumindest den sogenannten Fachkräftemangel, wo mich da auch Ihre Einschätzung interessieren würde, ob es den wirklich gibt und in welchem Ausmaß, dass Migration ein Lösungsansatz für den demografischen Wandel oder Fachkräftemangel sein könnte. Andererseits sehen wir, dass, gelinde gesagt, migrationskritische Parteien inzwischen die Umfragen weit anführen.
Ja, das ist richtig. Also man muss zunächst mal sagen, Deutschland ist schon lange ein Einwanderungsland. Wenn wir die heutige Bevölkerung uns anschauen, sind 25%, also ein Viertel der Menschen, die bei uns leben, haben einen Migrationshintergrund. Also sind selber eingewandert oder haben zumindest einen Elternteil, das eingewandert ist oder einen ausländischen Pass hat. Also insofern, das sind oft dann sozusagen ehemalige Gastarbeiter, aber auch Leute, die direkt eingewandert sind. Also da ist schon sehr viel passiert und das würde ich auch als einen Erfolg sehen. Die Problematik kommt ja aus verschiedenen Ecken. Also einmal war das politisch lange das Credo, wir sind kein Einwanderungsland. Es gab zwar de facto eine Einwanderung, aber man hat das so politisch, wollte man das eigentlich nicht und man hat es auch nicht wirklich unterstützt. Und dann haben wir natürlich im Zuge der Flüchtlingskrisen auch eine Einwanderung, die jetzt nicht direkt an die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes gekoppelt ist. Das lässt sich ein Stück weit nicht verhindern, weil es ja auch, hier geht es ja um humanitäre Hilfe, die geleistet werden soll. Aber auch da, wenn man sich anguckt, 2015 war der große Zuzug von Flüchtlingen, vor allem aus Syrien. Da haben sie heute mehr als 50% dieser Menschen sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Und dann sind das bei den Frauen nicht so viele, aber dann kommen sie, wenn sie nur die Männer anschauen, sind sie schon bei 70%. Das finde ich nicht so wahnsinnig schlecht. Ne? Die Leute haben eine gewisse Zeit gebraucht, um Sprache zu lernen, um sich hier einzufinden. Vielleicht hätte man das auch noch irgendwie beschleunigen können, aber da sind wir als Land auch nicht so besonders gut aufgestellt. Man sieht aber jetzt schon auch eine Veränderung. Also man hat mittlerweile schon politisch auch anerkannt, dass wir ein Einwanderungsland sind, dass wir einen Fachkräftemangel haben, der sich übrigens extrem verschärfen wird in den nächsten Jahren. Also wenn Sie die Zahl der Leute nehmen, die in Rente gehen werden und davon dann dagegen rechnen diejenigen, die dann nachrücken, also heutige Kinder, dann haben Sie ein Defizit von 5 bis 6 Millionen Menschen. Und daraus ergibt sich eigentlich die Zahl, dass Sie so an die 500.000 Einwanderer jedes Jahr brauchen, die dann aber direkt in den Arbeitsmarkt reingehen. Davon sind wir relativ weit entfernt, aber wir haben mittlerweile so Projekte, die in die richtige Richtung gehen. Also dass zum Beispiel in Ländern wie Kenia zum Beispiel oder auch in Indien Menschen Deutsch lernen und eine Berufsausbildung absolvieren und dann nach 2 oder 3 Jahren nach Deutschland kommen und hier dann auch einen gesicherten Aufenthaltsstatus haben. Das sind auch relativ kleine Ansätze. Aber das war vor 10 Jahren oder 15 Jahren völlig undenkbar. Also da hat sich etwas geändert und ich glaube, das muss auch weiter forciert werden, weil, also zu Ihrer Frage zurückkommend, die Migration kann eine Stellschraube sein, um die Sozialsysteme zu stabilisieren, um den Arbeitsmarkt und den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Da gibt es, also ich will nicht sagen, dass das dann alle Probleme löst. Sicherlich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor.
Das heißt aber im Umkehrschluss, eine stärkere Begrenzung der Migration würde Probleme eher verschärfen, oder verstehe ich Sie da falsch?
Man muss da schon unterscheiden. Ne? Es ist ja nicht Migration per se, sondern ich rede ja eigentlich von einer arbeitsmarktgesteuerten Migration. Also von der Anwerbung, von der gezielten Anwerbung, sagen wir mal jetzt von Altenpflegern, von Mechanikern, von Busfahrern, diese Krankenschwestern, diese Programme, gibt es ja mittlerweile und das ist sehr, sehr sinnvoll. Eine Migration von Menschen, die sich nicht integrieren wollen und die vielleicht auch gar nicht arbeiten wollen. Oder auch darüber muss man ja sprechen, es gibt ja auch Migranten, die kriminell werden, gar nicht mal in so kleiner Zahl. Allerdings es ist natürlich eine Minderheit, ne? Der Migranten, das wird immer wieder übersehen. Aber diese Problemgruppen gibt es eben auch. Und da würde ich auch sagen, da sollte man keine Toleranz walten lassen, sondern man sollte wirklich Menschen in das Land holen, die nützlich sind auf dem Arbeitsmarkt für die Sozialsysteme und die sich auch integrieren. Also sie müssen nicht ihre Identität aufgeben, aber sie müssen sozusagen an die, ja, sie müssen die Spielregeln und die Werte, die wir haben, zu einem gewissen Maß teilen. Und ich glaube auch, dass wir bisher noch nicht ganz so weit sind. Wir bewegen uns zwar in die richtige Richtung, aber wir brauchen eine Migrationspolitik, die wirklich diesen Namen verdient und die eben diese Ziele vor Augen hat.
Sie hatten vorhin als die Stärken und als die positiven Faktoren den internationalen Austausch, den Handel, die günstige Energie genannt, die Deutschland lange stabilisiert hat. Jetzt hatten wir mit Covid eine Phase gehabt, wo der internationale Austausch, der Handel relativ schnell zusammengebrochen ist, dann sich dann wieder erholt hat. Wir hatten dann mit dem Ukraine-Krieg und jetzt mit dem Iran-Krieg Momente, wo die Energie auch wahrscheinlich vorübergehend deutlich teurer wurde. Kann es sein, dass Teile der wirtschaftlichen Probleme, die wir jetzt erleben, einfach sind, weil diese Einschläge so nah hintereinander kamen? Wir hatten ja jetzt sozusagen 3 Wirtschaftskrisen in 6 bis 7 Jahren.
Ja, also man muss jetzt, da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Diese Krisen sind ja so nicht miteinander zu vergleichen. Also Covid war sozusagen unvorhergesehen, ein externer Schock, eine große, ja, sozusagen medizinische Katastrophe. Der Ukraine-Krieg hat zu einer Verteuerung der Energie geführt, weil eben es dieses Embargo gegen Russland gab und wir eben lange Zeit, ja, man kann fast sagen, dumm genug waren, uns einseitig an Russland zu binden. Und wir haben ja noch in den 2010er Jahren diese Vorstellung, dass man die Abhängigkeit von Russland noch weiter erhöhen sollte. Ich sage nur Nord Stream 2, dieses Projekt, was dann allerdings gescheitert ist. Also da hat man sehr, sehr viele Fehler gemacht und hat sich da selber in eine Verwundbarkeit hereinmanövriert. Der Iran-Krieg jetzt ist etwas, wo man ja sozusagen Deutschland keine unmittelbare Schuld oder Verantwortung zuschreiben kann, sondern das ist wirklich exogen. Und das ist eine Situation, wo wir nicht wissen, wie die ausgehen wird. Ich halte persönlich ein sehr großes Spektrum von Möglichkeiten für realistisch. Also es kann sozusagen der Auftakt zu einer wirklich schlimmen Weltwirtschaftskrise sein, wenn sich das lange hinzieht, wenn sich da keine Lösung in den nächsten Monaten abzeichnet, kann das wirklich so weit kommen. Es kann natürlich auch sein, dass es in den nächsten Wochen einen Deal gibt und dann das Pendel zu so einer Art Normalität wieder zurückschlägt, dann wird das eben ja so ein kurzes Einknicken sein. Aber das wissen wir ja nicht. Also mit der Unwissenheit, also da bin kein Hellseher.
Das weiß ich, das habe ich auch nicht erwartet. Es ist einfach spannend zu sehen. Also man kann ja, dafür ist die Geschichte auch immer ein bisschen da, man kann ja aus vergangenen Zuständen und Krisen versuchen, Ableitungen zu treffen. Das heißt ja nicht nur, weil in der Vergangenheit was geklappt hat oder nicht, dass es heute klappt oder nicht klappt. Dennoch so vielleicht zum Abschluss ein bisschen die Frage, das letzte Kapitel Ihres Buchs heißt Warten auf den Aufbruch. Und naja, wie müsste dieser Aufbruch aussehen? Sie haben schon diese Reformschwierigkeiten angesprochen. Sie haben gesagt, wir laufen auf eine Wand zu. Wie machen wir denn aus diesem trügerischen Wohlstand mit ein bisschen Aufbruch einen stabileren Wohlstand für uns?
Ja, wir brauchen sehr viele Reformen und das versucht ja die Politik gerade herzustellen. Sehr schwierig, weil die Regierung ja aus zwei Parteien besteht, die sehr, sehr unterschiedliche Ansichten haben. Also das macht es schon mal sehr schwierig. Also man muss sagen, eigentlich, die müssen sich zusammenraufen und so einen Kompromiss, nicht nur einen Kompromiss, sondern eine klare Linie definieren. Und zweitens muss man in eine Situation kommen, in der auch die Bevölkerung mitzieht. Bisher ist es ja immer so, wenn Reformvorschläge kommen, dann schreien sofort diejenigen auf, die dann Nachteile zu erwarten haben. Es ist immer diese Situation, sparen ja, aber nicht bei mir. Also die Menschen haben immer das Gefühl, dass sie so ein Sonderopfer bringen. Ich glaube, aus dieser Situation muss man rauskommen. Man muss eigentlich Reformen machen, die alle betreffen. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, bei den Rentnern den Vorschlag mache, dass die Renten nicht mehr mit den Löhnen steigen, sondern nur noch mit der Inflation, dann hätten wir dieses Jahr unglaubliche Ersparnis. Aber wenn man das so machen würde, dann müsste man das zum Beispiel auch bei den Pensionären, bei den Beamten auch entsprechend machen. Dann hätte man schon mal diese soziale Unwucht etwas verkleinert. Also wenn man im sozialen Bereich Leistungskürzungen vornimmt, dann muss man vielleicht auch bei besser Situierten etwas machen, wo die sozusagen Einbußen haben. Also wenn die Bevölkerung so das Gefühl hat, alle sind dabei, alle bringen ihren Anteil und keiner ist jetzt besonders schlimm dran, dann ist vielleicht auch die Chance da, dass man da vorankommt. Aber vorankommen muss man, weil diese Probleme, die sind ja nicht erst jetzt entstanden, sondern die haben wirklich einen sehr, sehr langen Vorlauf. Und ja, ich bin, muss ich sagen, leider doch eher pessimistisch, weil ich finde, was wir momentan sehen in der Bundespolitik, stimmt mich nicht sehr optimistisch. Das ist wirklich, ist teilweise ja sehr schrecklich, auch politisches Theater. Sie hatten ja vorhin schon diese Bemerkungen vom Bundeskanzler angesprochen, die dann sofort eine Welle der Empörung ausgelöst hat, anstatt dass man sich mal überlegt, wie man konstruktiv mit der Situation umgeht, die er ja eigentlich nur beschrieben hat. Aber das ist ja schon fast nicht mehr möglich, dass man nüchtern über diese Probleme spricht, sondern es wird sehr schnell emotionalisiert, es werden dann Opfer benannt. Also das ist, glaube ich, eine Herkulesaufgabe. Und also auf der Ebene der Politik, aber auch auf der Ebene der Bevölkerung. Und dann haben wir natürlich viele konkretere Aufgaben bei der Digitalisierung, bei der Entbürokratisierung, dass das Land schneller, effektiver wird. Also der Staat, auch der Sozialstaat, wir müssen sozusagen Rationalisierungskampagnen haben. Also nehmen Sie mal im Gesundheitswesen dieses Thema elektronische Patientenakte. Das ist ja eigentlich eine ganz wunderbare Idee, dass man eben vermeidet, dass Leute 2-3 Mal untersucht werden, weil sie jetzt einmal im Krankenhaus sind, einmal beim Arzt und so weiter, dass man alle Befunde sozusagen zusammen hat. Aber das funktioniert noch nicht richtig. Es funktioniert eigentlich gar nicht. Aber das sind sozusagen Dinge, die sehr viel Einsparungspotenzial hätten, die man auch viel früher in Angriff nehmen müssen. Aber das ist der richtige Weg. Der falsche Weg ist es, immer mehr Geld in ein schlechtes System zu packen, weil dadurch wird das System nicht besser, sondern das System muss besser werden und dann wird es auch weniger teuer.
Wir haben jetzt fast eine Stunde miteinander gesprochen und wir haben, glaube ich, auch große Themen ausgelassen. Wir haben, obwohl wir kurz die günstige Energie angesprochen haben, nicht über sowas gesprochen wie den Klimawandel und die Energiewende. Wir haben das Thema Digitalisierung und so weiter größtenteils ausgelassen. Von daher auch nochmal an Sie die Frage, wie haben Sie es denn auch geschafft, dieses riesige Thema Wirtschaftsgeschichte von 35 Jahren auf 300 Seiten zu kriegen? Wo haben Sie denn da auch bewusst Dinge gekürzt und weggelassen und worauf wollten Sie sich unbedingt fokussieren?
Naja, ich habe schon versucht, möglichst alle relevanten Bereiche anzusprechen. Das geht dann natürlich nicht in der extremen Tiefe. Also ich habe Kapitel zum Beispiel über die ökologische Modernisierung, das Ergebnis ist, dass wir ganz erhebliche Fortschritte gemacht haben. Also wenn Sie mal gucken, 1990 war bei der Stromherstellung, hatten wir 4% erneuerbaren Strom. Das war Wasserkraft. Wir haben heute deutlich über 50%. Also da wurden erhebliche Fortschritte gemacht. Die sind natürlich nicht ausreichend, um jetzt die Klimakrise zu verhindern. Es sind schon am Ende Tropfen, vielleicht mehrere Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist sozusagen eine Entwicklung in die richtige Richtung, die dann auch uns eine wachstumspolitische Bedeutung hat, weil Deutschland ist eigentlich führend auf dem Gebiet der Umwelttechnologien. Also der deutsche Maschinenbau hat da sehr viel anzubieten, was auch in anderen Ländern nachgefragt wird. Also das ist sozusagen ein Thema. Ich habe auch das Thema soziale Ungleichheit. Ich habe das Thema Arbeitsbeziehungen im Wandel, Gewerkschaften, wie sich das verändert. Digitalisierung habe ich auch drin. Da ist ja sozusagen, sind ja sozusagen die technologischen Umbrüche und die Fortschritte gewaltig. Also am Anfang dieser Periode gab es ja noch kein Internet zum Beispiel. Das hat das Leben doch sehr weitgehend verändert. Trotzdem haben wir in Deutschland ein Defizit bei der Digitalisierung. Wir liegen da deutlich hinter anderen Ländern. Es hat verschiedene Ursachen. Zum Teil auch der Föderalismus, dass eben die Bundesländer sich nicht koordiniert bekommen, dass sie in der Verwaltung, dass einzelne Bundesländer einzelne Softwarelösungen entwickeln, die dann nicht kompatibel sind. So etwas bringt uns sicherlich in eine Nachteilsposition gegenüber kleineren Ländern wie jetzt Litauen oder Dänemark, wo das alles viel besser funktioniert. Wir haben in Deutschland auch eine Voreingenommenheit mit Datensicherheit und Datenschutz. Das ist auch oft ein bremsender Faktor. Auch da wird man schauen müssen, ob das alles so gerechtfertigt ist. Aber hier haben wir ganz klares Defizit. Also Ausbau der Netze, übrigens auch der Stromnetze. Da sind teilweise eben auch von der Politik die Prioritäten nicht so klar erkannt worden. Jetzt hat man das schon gesehen, aber jetzt muss man halt nachholen, modernisieren.
Also kann man zusammenfassend sagen, es wurde sehr viel gemacht, meistens sogar das Richtige und trotzdem bei weitem nicht genug.
Ja, so, also man muss, glaube ich, gucken, worüber man jeweils spricht. Also im Bereich der Umwelttechnologien ist das schon, war ich selber sehr überrascht, dass wir so einen großen Anteil von erneuerbaren Energien in der Stromversorgung hinbekommen haben. Das ist schon nicht gering zu schätzen. Ne? Das ist ja auch durch politische Weichenstellungen, also sehr positiv, nicht durch diese erneuerbaren Energiegesetze, dass man so eine Einspeisevergütung bekommt, also dass es Anreize gibt, sich so ein Solarpanel aufs Dach zu nehmen und Windenergieanlagen zu betreiben. Da ist ja wirklich sehr viel passiert. Aber ich würde sagen, das ist natürlich nicht genug, um den Klimawandel zu stoppen. Ne? Ich meine, das ist ja ein globales Phänomen, da können Sie in Deutschland noch so viele, da können Sie die Emissionen in Deutschland auf Null setzen. Der Klimawandel geht dann trotzdem weiter, weil Deutschland eben so ein kleines Land ist. Mein Punkt ist, die Richtung stimmt da schon. Das ist schon gut. Bei der Digitalisierung würde ich es eher etwas negativer sehen. Da ist man wirklich hinten dran und hat auch die Notwendigkeit und die Geschwindigkeit der Entwicklung lange verkannt.
Ihr Buch ist vor ungefähr einem Monat erschienen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir hatten im Vorgespräch schon kurz angemerkt, die wissenschaftlichen Rezensionen aus dem Fachbereich Geschichtswissenschaft gab es jetzt noch nicht, aber Sie haben gesagt, Sie werden überraschend viel in öffentliche Formate eingeladen. Wie erklären Sie sich das?
Naja, ich habe so ein bisschen eine Gegenposition zu dem, was man jeden Tag in der Zeitung liest und im Fernsehen hört. Ich sage ja, Deutschland hat ganz erhebliche Stärken und hat diese Stärken auch in den letzten Jahren bewiesen. Gleichzeitig gibt es eben auf der anderen Seite diese Problemlast. Der öffentliche Diskurs wird ja sehr stark bestimmt von so Untergangsnarrativen. Ne? Ist jetzt alles ganz schlimm und wir werden, also das habe ich jetzt neulich gelesen, wir werden jetzt eine DDR 2.0 und Deutschland wird ein Entwicklungsland und wir werden alle verarmen. glaube, die Leute sind so ein bisschen, sind dem auch etwas überdrüssig und spüren auch, dass das vielleicht eine einseitige Sichtweise ist. Und dann kommt natürlich so ein Buch wie von mir, das eben sagt, naja, es ist einerseits so, andererseits doch vielleicht nicht so schlecht, kommt doch dann sehr gelegen, weil man dann doch so eine eher ausgewogene Sichtweise hat. Also ich glaube, das ist sozusagen, erklärt so ein bisschen das Interesse an dem Buch.
Ist auch, glaube ich, ein bisschen die Bestätigung von dem, was ich eben sagte. Es geht jetzt eben auch nicht so um die absolute Medienaufmerksamkeit. So ein Buch zu lesen dauert halt dann doch länger als einen 1,30er in der Tagesschau, wo man dann mal kurz was zur Wirtschaft sagen kann.
Ja, aber ich meine, es gibt ja andere Bücher, wenn Sie sich Steingart anschauen, Systemfehler und der Untergang eines Superstars, das ist das andere Buch von ihm. Vor einigen Jahren gab es von Sarrazin dieses Buch, Deutschland schafft sich selber ab. Und der hat seitdem, glaube ich, 8 oder 9 ähnliche Bücher geschrieben. Also das erste Buch ist das meistgelesenste Buch seit 1945. Es haben Millionen Leute gelesen. Und da steht das ja drin, ne? Dass Deutschland sozusagen in die Bedeutungslosigkeit abgleitet. Und da steht dann ja auch drin, ja, also das liegt auch vor allem an den Migranten und so weiter. Deutschland nimmt einen ganz schlechten Weg. Ja, da haben sich viele Leute sehr mit beschäftigt und man ist dem vielleicht auch ein Stück weit jetzt überdrüssig oder man findet zumindest eine Gegenposition interessant. Das haben ja so doch viele Leute gesagt, dass es sei irgendwie erfrischend, mal zu hören, dass es auch was Positives zu sagen gibt. Scheint auch Leute anzusprechen, das finden auch die Medien interessant, dass man jetzt diesen Diskurs dem so eine etwas andere Ausrichtung gibt.
Wobei es auch da interessant ist, Sie sagten ja eben, Sie sind halt ein bisschen pessimistisch, aber ein bisschen pessimistisch ist dann eben optimistischer als der absolute Untergang.
Ja, klar. Nein, also wir gehen nicht unter, wir werden auch keine zweite DDR. Trotzdem, und dieser Pessimismus bezog sich eben vor allem auf die Gestaltungskraft der Politik und auf deren Fähigkeit, ja, so eine Reformagenda, eine Breite zu entwickeln. Ich glaube eigentlich, dass die Wirtschaftskraft an sich relativ hoch noch ist. Und das ist sozusagen, wenn es so zu so einer Reformagenda käme, es sozusagen Potenziale gibt, die dann noch stärker durchschlagen würden, also die dann sozusagen entfesselt würden. Aber selbst wenn es jetzt bei dieser politischen Stagnation bleibt, werden wir auch als Land nicht untergehen. Wir sind immer noch die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, darf man nicht vergessen. Ich würde vermuten, dass wir irgendwann in der nächsten Zeit die viertgrößte noch sind, weil Indien ja so ein so großes Land ist, was sich schnell entwickelt. Aber wir liegen immer noch vor allen anderen europäischen Ländern und das werden wir auch weiterhin tun. Also insofern, an der Stelle bin ich wieder relativ optimistisch. Aber Politik ist momentan doch etwas wie eine Achillesferse.